Wissenshelden, der Podcast, der spannendes Wissen einfach und verständlich erklärt. Sorgfältig recherchiert und in jeder Folge ein neues Thema zum Mitdenken. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Themen aus dem Weltgeschehen und echtes Wissen, das euch weiterbringt. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn heute geht es bei uns um eine der bekanntesten und tragischsten Katastrophen der Raumfahrtgeschichte. Wir sprechen heute über die Challenger-Katastrophe im Jahr 1986. Damals startete das Space Shuttle Challenger zu einer Mission. Und wenn man Menschen heute nach den bekanntesten Unglücken der Raumfahrt fragt, dann fällt fast immer der Name Challenger. Aber je jünger die Menschen sind, umso weniger können sie zu diesem Vorfall irgendwas sagen. Viele kennen die Bilder, manche wissen, dass da was Schreckliches passiert ist, aber was genau damals passiert ist, das wissen erstaunlich wenige. Und noch weniger Menschen wissen, dass die Ursache letztlich so klein war, dass man sie in einer Hand verstecken konnte. Und genau darum soll es heute gehen. Wir verfolgen den Morgen des Starts, schauen uns an, was in den ersten 73 Sekunden des Flugs passiert ist, warum Millionen Menschen den Start der Mission live verfolgt haben und wir klären anschließend, wie es überhaupt zu dieser Katastrophe kommen konnte. Also lehnt euch zurück, wir springen jetzt gemeinsam in den 28. Januar 1986, der Morgen des Starts. Der 28. Januar 1986 war ein ungewöhnlich kalter Morgen in Florida und das ist schon der erste wichtige Punkt, denn die Temperatur spielte später eine entscheidende Rolle. Eigentlich verbindet man Florida mit Wärme, Sonne, Raketenstarts unter blauem Himmel. Aber an diesem Morgen war es kalt genug, dass viele Fachleute hätten stutzig werden können. Trotzdem wurde der Start vorbereitet. Die Challenger stand auf der Startrampe am Kennedy Space Center. Die Besatzung bestand aus insgesamt 7 Menschen. Für die Öffentlichkeit wirkte alles wie ein großer, ja, fast feierlicher Moment. Es waren Kameras dabei, damit der Start live im Fernsehen übertragen werden konnte. Ganze Schulen verfolgten den Start und demnach auch viele Kinder. Denn an Bord war Christa McAuliffe. Das war nicht irgendeine Astronautin, sondern eine Lehrerin, die sogar Unterricht aus dem All geben sollte. Und das machte die Mission so besonders nahbar. Wir werden später nochmal etwas näher auf Christa McAuliffe eingehen. Nach außen wirkt alles sehr geordnet. Aber hinter dieser Ruhe steckt ein riesiger technischer Aufwand. Bevor die Astronauten an Bord gehen, werden sie vorbereitet. Sie werden mit ihren Raumanzügen angezogen und noch einmal durch alle wichtigen Abläufe geführt. Denn in so ein Shuttle steigt man nicht einfach ein und fliegt los. Das Ganze ist ein streng geplanter und kontrollierter Prozess. Die Crew betritt die Raumfähre über eine Zugangsanlage an der Startrampe und steigt dann in den Orbiter ein. Also den Teil des Shuttles, in dem sie sitzt, arbeitet und später auch im All quasi lebt. Dort nehmen die Crewmitglieder ihre Plätze ein, sie werden angeschnallt und an die Systeme angeschlossen. Danach wird die Luke verschlossen und ab diesem Moment sind sie komplett auf die Technik der Raumfähre angewiesen. Das Shuttle steht senkrecht auf der Startrampe, verbunden mit einem riesigen Außentank und den beiden Feststoffraketen. Diese Raketen enthalten einen festen Treibstoff und liefern beim Start einen Großteil der Kraft, die das Shuttle überhaupt erst vom Boden abheben lässt. Um sich das besser vorstellen zu können, lohnt sich ein kurzer Blick auf den Aufbau dieses gesamten Systems. Viele Menschen sprechen zwar immer einfach von der Challenger, aber tatsächlich bestand das Space Shuttle aus mehreren Teilen. In der Mitte befand sich der große orangefarbene Außentank, der die Treibstoffe für die Haupttriebwerke enthielt. Und links und rechts davon waren die beiden Feststoffraketen befestigt. Da gab es 2 von. Und die sollen beim Start einen Großteil der Schubkraft liefern. Und vorne war der Orbiter angebracht, also die eigentliche Raumfähre Challenger, in der die Besatzung saß. Und erst das Zusammenspiel von diesen 3 Komponenten machte den Start überhaupt erst möglich. Ich habe euch in den Shownotes eine Fotostrecke des Spiegels verlinkt. Da findet ihr einige Fotos und das Foto 5 von 17 zeigt, wie die Challenger von der Seite mit diesem großen orangenen Außentank und den Raketen aussieht. Auf dem Foto sieht man allerdings nur eine Rakete, weil es von der Seite fotografiert ist. Und genau dieses Zusammenspiel macht den Start so faszinierend. Das ist nicht einfach nur eine Rakete, sondern ein ganzes System aus sehr vielen Bauteilen, die im richtigen Moment perfekt zusammenarbeiten müssen. Und dann startet der Countdown und die Spannung steigt noch einmal spürbar an. Die Menschen kleben jetzt an ihren Fernsehbildschirmen und gleichzeitig verfolgen tausende Menschen den Start direkt vor Ort am Kennedy Space Center. Unter ihnen befinden sich Familienangehörige der Astronauten, Freunde, Journalisten und Ehrengäste. Auch die Eltern, der Ehemann und die Kinder von Christa McAuliffe sind gekommen, um diesen besonderen Moment mitzuerleben. Und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Die Feststoffraketen zünden mit gewaltiger Kraft, Das Shuttle wird nach oben gedrückt und innerhalb weniger Sekunden beginnt der Flug. Die Challenger hebt ab. Für die Zuschauer vor Ort und für Millionen Menschen vor den Fernsehern sieht erstmal alles völlig normal aus. Das Shuttle löst sich von der Startrampe und steigt in den Himmel über Florida auf. In den ersten Momenten gibt es keinen offensichtlichen Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Die 7 Astronauten an Bord haben jahrelang für solche Missionen trainiert. Die Systeme funktionieren, die Challenger gewinnt an Höhe, der Flug scheint erfolgreich zu verlaufen. Doch während die Zuschauer jubeln und die NASA einen weiteren erfolgreichen Start erwartet, beginnt im Inneren bereits eine Entwicklung, die niemand von außen sehen kann. Ein technischer Defekt setzt eine Kettenreaktion in Gang. Sekunde für Sekunde wird die Struktur des Systems geschwächt. Die Crew weiß aber nichts davon. Auch die Menschen am Boden ahnen noch nichts. Die Challenger steigt weiter und gewinnt an Höhe. Die Mission scheint ihren ganz normalen Verlauf zu nehmen. Noch sind die Astronauten auf dem Weg ins All und noch jubeln die Zuschauer. Auch glaubt jeder noch, einen erfolgreichen Start zu erleben. Doch dann, 73 Sekunden nach dem Abheben, verändert sich alles. Innerhalb eines Augenblicks versagt die gesamte Struktur des Systems. Die Challenger zerbricht am Himmel über Florida. Der Außentank wird zerstört und die gewaltigen Kräfte reißen Shuttle und Raketen auseinander und verwandeln die Mission innerhalb eines Augenblicks in eine Katastrophe. Für die Menschen am Boden ist das zunächst kaum zu begreifen. Viele sehen plötzlich eine riesige Feuerwolke am Himmel und einige glauben zuerst an eine normale Flugphase und andere sind einfach nur verwirrt. Und erst ganz langsam wird klar, dass gerade etwas Schreckliches passiert ist. Aus Begeisterung wird Verwirrung, aus Verwirrung wird Unglaube und aus Unglaube wird die Erkenntnis, dass Millionen Menschen gerade live Zeugen einer der schlimmsten Katastrophen der Raumfahrtgeschichte geworden sind. Die Challenger war verloren. 7 Menschen verloren dabei ihr Leben und Millionen Menschen hatten das Unglück live verfolgt. Die unmittelbare Tragödie war jetzt offensichtlich. Doch wie konnte eine der modernsten Raumfähren ihrer Zeit nach nur 73 Sekunden Flug zerstört werden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen und uns zunächst mal anschauen, welche Rolle die Raumfahrt der 80er Jahre damals überhaupt spielte. Dafür gehen wir zurück in die Zeit, als das Ganze passiert ist. In den 80er Jahren war Raumfahrt für viele Menschen noch sehr neu und hat ein Zukunftsgefühl ausgelöst mit Raketen, Astronauten, neuer Technik und neuen Möglichkeiten. Das alles stand für Fortschritt, der aber für manche Menschen noch nicht so richtig greifbar war. Die NASA wollte mit ihrem Space Shuttle-Programm erreichen, dass Raumfahrt eben nicht mehr nur etwas für wenige Spezialmissionen ist, sondern langfristig alltagstauglicher wird. Und die Challenger-Katastrophe passierte in diesem Space Shuttle-Programm der NASA. Das war quasi NASAs großes Programm für wiederverwendbare Raumfähren. An diesen wiederverwendbaren Raumfähren war damals vor allem die Idee so besonders genial. Es sollte nicht mehr wie bisher eine Rakete gebaut werden, die dann startet und quasi verloren geht, sondern es sollte ein Raumfahrzeug entwickelt werden, das zurückkommt, gewartet wird und wieder ins All fliegen kann. Vor dem Space Shuttle waren Raketen nämlich überwiegend Einwegkörper. Die sind gestartet, verbrauchten ihren Treibstoff und wurden nach dem Flug einfach aufgegeben. Und das sollte mit diesem Space Shuttle eben nicht mehr so sein. Das war modern, ambitioniert und technisch ziemlich beeindruckend. Gleichzeitig war das System aber auch viel komplexer, als viele von außen gedacht haben. Die Challenger-Raumfähre selbst war dabei nicht neu. Sie hatte schon 9 erfolgreiche Flüge hinter sich, bevor sie zu ihrem Start aufgebrochen ist, über den wir heute sprechen. Und wie wir bereits gesehen haben, bekam die Challenger-Mission damals eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass eine Frau namens Christa McAuliffe an Bord war, eine Lehrerin aus den USA. Und sie war Teil eines NASA-Programms, das den Weltraum für die breite Öffentlichkeit greifbarer machen sollte. Sie sollte 2 Unterrichtsstunden aus dem All geben. Und auf dieses Programm haben sich damals 11.000 Lehrerinnen beworben, aus denen sie dann ausgewählt wurde. Das war also eine richtig große Sache, eine Lehrerin im All. Das sollte zeigen, dass Raumfahrt nicht nur Sache von Astronauten und Technikexperten ist, sondern dass sie auch zu Bildung, Inspiration und Zukunftsträumen gehört. Und genau deshalb war diese Mission so aufgeladen. Da ging es nicht einfach nur um einen weiteren Flug oder irgendeine Mission, sondern es ging darum, die Öffentlichkeit einzufangen und einen Moment zu bieten, an dem Millionen Menschen teilhaben konnten. Man hatte also vorher wirklich die Öffentlichkeit gesucht, um sie für diese Mission mitzureißen. Aber genau hinter diesem beeindruckenden und ambitionierten Vorhaben verbarg sich ein Problem, das zunächst kaum jemand für gefährlich hielt. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Nachdem wir jetzt gesehen haben, was passiert ist, stellt sich nämlich die wichtigste Frage. Wie konnte eine der modernsten Maschinen ihrer Zeit scheitern? Die Antwort beginnt bei einem Bauteil, das überraschend klein ist. Im Zentrum der Katastrophe steht ein Dichtungsring, ein sogenannter O-Ring. Nicht mit dem Schmuckteil, dem Ohrring, verwechseln bitte. Und der befindet sich in den Feststoffraketen. Diese Dichtungsringe befanden sich in den Verbindungsstellen dieser Feststoffraketen, also jener Raketen, die den größten Teil der Startkraft erzeugen. Das klingt erstmal unspektakulär, aber diese Dichtungen haben eine entscheidende Aufgabe. Sie sollen verhindern, dass die extrem heißen Verbrennungsgase aus dem Inneren der Rakete nach außen gelangen. Und normalerweise funktioniert das zuverlässig. Aber es gibt ein Problem. Diese Dichtungen reagieren sehr empfindlich auf Kälte. Wenn das Material zu kalt wird, verliert es einen Teil seiner Elastizität. Es wird härter und passt sich langsamer an und kann eine Aufgabe nicht mehr optimal erfüllen. Ich hatte zum Anfang der Folge ja schon erwähnt, dass es an dem Tag ungewöhnlich kalt war. Normalerweise werden die Dichtungsringe beim Start durch den enormen Druck gegen die Verbindungsstellen der Rakete gepresst und dichten diese zuverlässig ab. An diesem Morgen sind die aber so kalt, dass sie nicht schnell genug reagieren können. Dadurch entsteht in den ersten Sekunden des Starts eine ganz kleine Lücke. Und genau das wird an diesem Morgen zu einem großen Problem. An genau dieser Stelle treten jetzt extrem heiße Verbrennungsgase aus dem Inneren der Feststoffrakete aus. Normalerweise werden diese Gase ausschließlich nach unten ausgestoßen und erzeugen so den Schub für den Start. Durch diese beschädigte Dichtung können sie aber jetzt auch seitlich entweichen. Zunächst wirkt das aber wie ein winziges technisches Problem, entwickelt sich aber innerhalb von Sekunden zu einer Katastrophe. Die austretenden Gase sind nämlich mehrere tausend Grad heiß und treffen auf benachbarte Bauteile des Shuttle-Systems. Besonders kritisch ist dabei der große Außentank, der die Treibstoffe für die Haupttriebwerke enthält. Mit jeder Sekunde richten diese heißen Gase mehr Schaden an. Bauteile werden geschwächt. Verbindungen verlieren ihre Stabilität und die Struktur des gesamten Systems wird immer stärker beschädigt. Und genau das ist die Kettenreaktion. Aus einer kleinen undichten Stelle entsteht ein immer größerer Schaden, der wiederum neue Schäden verursacht. Und schließlich versagt eine wichtige Verbindung zwischen der Feststoffrakete und dem Außentank. Der Außentank wird zerstört und das gesamte System gerät außer Kontrolle. Nur 73 Sekunden nach dem Start führt diese Kettenreaktion schließlich zur Zerstörung der Challenger. Aber die Geschichte wird noch bedrückender, denn die Challenger-Katastrophe war nicht einfach nur ein unvorhersehbarer Unfall. Es hatte nämlich Warnungen gegeben. Schon vor dem Start machten sich einige Ingenieure Sorgen. Sie wussten, dass die Dichtungsringe bei niedrigen Temperaturen Probleme bereiten konnten. Und genau diese niedrigen Temperaturen herrschten ja an diesem Morgen. Mehrere Fachleute empfahlen deshalb, den Start zu verschieben. Trotzdem fiel am Ende die Entscheidung zu starten. Und rückblickend ist das genau einer der Gründe, warum die Challenger-Katastrophe bis heute so intensiv untersucht wird. Denn die entscheidende Frage lautet nicht nur, warum die Technik versagt hat, sondern auch, warum trotz der vorhandenen Warnungen keine andere Entscheidung getroffen wurde. Nach der Katastrophe wird eine Untersuchungskommission eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, was genau passiert ist und warum die Warnungen nicht zu einer Verschiebung des Starts geführt haben. Die Ermittlungen bringen zahlreiche Probleme ans Licht. Die Dichtungsringe spielen dabei eine zentrale Rolle. Ebenso wichtig ist aber die Frage, wie mit den Warnungen der Ingenieure umgegangen wurde. Besonders bekannt wird in diesem Zusammenhang der Physiker Richard Feynman. Er erklärt der Öffentlichkeit auf eine sehr anschauliche Weise, warum die Kälte für die Dichtungen so problematisch war. Er zeigt dabei auch auf, dass das ein Problem war, das durchaus bekannt war. Dadurch wird deutlich, dass hinter der Katastrophe eben nicht nur ein technischer Defekt steht. Es geht nämlich auch darum, wie Informationen innerhalb einer großen Organisation bewertet werden. Wird eine Warnung ernst genommen oder wird sie als störendes Hindernis betrachtet? Die Untersuchung zeigt schließlich, dass beides zusammenkam, eben ein technisches Problem und organisatorische Fehlentscheidungen. Man wollte diese Mission unbedingt möglich machen. Es hing da einfach so viel dran und man wollte das Ganze nicht nochmal aufschieben. Aber bei all den technischen Details und Berichten und Analysen, da geht leicht in Vergessenheit, worum es bei dieser Geschichte eigentlich geht. Denn hinter der Katastrophe stehen ja 7 Menschen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle darüber sprechen, wer diese Menschen waren. An Bord befanden sich Dick Scobie, das war der Kommandant der Mission. Michael Smith war der Pilot. Und weiterhin gab es Judith Resnick, Ronald McNair, Allison Onizuka, Gregory Jarvis und eben Christa McAuliffe. Alle 7 sind erfahren, hochmotiviert und haben jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet. Und das ist nicht nur eine Liste von Namen, denn hinter jedem Namen stehen Familie, Freunde, Lebensgeschichten, Zukunftspläne und Träume. Besonders groß ist die öffentliche Anteilnahme bei Christa McAuliffe. Sie ist ja keine Berufsastronautin, sondern eben Lehrerin. Millionen Menschen haben ihre Geschichte verfolgt. Viele Kinder sehen in ihr eine Person, die zeigt, dass Raumfahrt nicht nur etwas für Astronauten und Wissenschaftler ist. Und vor allen Dingen ist sie ein großes Vorbild für Mädchen und Frauen. Sie sollte Unterricht aus dem All geben. Sie sollte beweisen, dass Weltraumforschung für alle Menschen interessant und zugänglich sein kann. Und deshalb trifft ihr Tod die Öffentlichkeit besonders hart. Sie hat ja wirklich einen langen Bewerbungsprozess durchgemacht und hat sich so wahnsinnig auf diese Mission gefreut. Nicht nur die NASA trauert, auch Schulen, Lehrkräfte, Eltern und Kinder im ganzen Land sind erschüttert. Und eine Frage beschäftigt viele Menschen bis heute. Wussten die Astronauten, dass sie in Gefahr waren? Und die ehrliche Antwort lautet wahrscheinlich nicht. Die entscheidende technische Kettenreaktion entwickelt sich extrem schnell. Für die Besatzung gibt es kaum Zeit, die Situation vollständig zu erfassen und darauf zu reagieren. Außerdem ist das Space Shuttle nicht dafür ausgelegt, dass die Crew nach dem Start einfach aussteigen oder sich mit einem Rettungssystem in Sicherheit bringen kann. Was innerhalb dieser 73 Sekunden passiert, geschieht also so schnell, dass den Astronauten vermutlich gar keine realistische Möglichkeit bleibt, darauf zu reagieren. Aber wie hat die Challenger-Katastrophe die NASA verändert? Die Folgen sind nämlich enorm. Das Space Shuttle-Programm wird erstmal gestoppt. Die NASA muss ihre Technik komplett überprüfen, ihre Abläufe überarbeiten und sich kritischen Fragen stellen. Der Druck ist gewaltig, nicht nur was die Technik betrifft, sondern auch politisch und gesellschaftlich. Für viele Menschen verändert die Katastrophe ihren Blick auf die Raumfahrt. Bis dahin wirkte die Raumfahrt oft wie ein Symbol von Fortschritt und Zukunft und technischer Perfektion. Aber diese Katastrophe hat gezeigt, dass auch ein System, in das jahrelange Entwicklung und enormes Fachwissen geflossen sind, nicht vor Fehlern geschützt ist. Und langfristig führt die Katastrophe dazu, dass Sicherheitsfragen, Qualitätskontrollen und der Umgang mit Risiken deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Und die Challenger-Katastrophe hat nicht nur die NASA verändert. Sie hat auch die Art und Weise verändert, wie über Risiken, Warnungen und Entscheidungen gesprochen wird. Und diese Geschichte ist fast 40 Jahre alt und trotzdem ist sie bis heute noch erstaunlich aktuell, weil sie uns gleich mehrere Dinge zeigt. Erstens, kleine Bauteile können riesige Folgen haben. Zweitens, Technik ist immer nur so gut wie die Menschen, die sie entwickeln, prüfen und überwachen. Und drittens, Warnungen sollten ernst genommen werden, auch dann, wenn sie unbequem sind. Und viertens, große Organisationen sind nicht automatisch vor Fehlern geschützt. Die vielleicht wichtigste Lehre lautet deshalb: Mut bedeutet nicht unbedingt, etwas durchzuziehen. Manchmal bedeutet es auch, rechtzeitig zu sagen, stopp, das Risiko ist zu groß. Und genau deshalb wird die Challenger-Katastrophe bis heute in Schulen, Universitäten, Ingenieursstudiengängen und Unternehmen auf der ganzen Welt untersucht. Nicht nur als Raumfahrtgeschichte, sondern eben als Geschichte darüber, wie Menschen Entscheidungen treffen und welche Folgen diese Entscheidungen haben können. Wir sehen also mal wieder, Technik ist nie perfekt. Die Anwendung dieser Technik spielt immer eine große Rolle, vor allen Dingen, wie die Menschen damit umgehen. Zur damaligen Zeit war das ja extrem fortschrittlich. Aber Fortschritt bedeutet auch immer wachsam zu bleiben. Und das ist das, was wir, glaube ich, aus dieser Folge herausnehmen können. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und euch gemeinsam mit mir die Geschichte der Challenger-Katastrophe angeschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gern, besucht uns auch mal auf Instagram und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt neugierig. Bis dahin.